Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DFPG. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich bin heute für Folge 2 zum Thema Promotion für euch da. Ich habe bei mir im Studio nochmal den Dr. Marcel Reuter. Herzlich willkommen.
Hallo Carsten.
Marcel, heute geht's im Detail um deine Promotionsreise. Vom Entschluss bis zur Dissertation und vielleicht auch noch ein bisschen danach darfst du uns heute berichten und mir Frage und Antwort stehen. Ich lese jetzt erstmal dein Thema der Promotion vor. Das ist nämlich ziemlich lang. Untersuchung zum Einfluss der Intensität eines Ausdauertrainings auf die Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit und ausgewählte Gesundheitsindikatoren. Marcel, erklär uns mal kurz, um was es da ging.
Okay. Ja, Carsten, bei der Forschungsarbeit ging es darum, die Trainingsintensität des Ausdauertrainings zu analysieren und zu schauen, welchen Einfluss hat denn die Intensität auf die körperliche Fitness, also die Ausdauerleistungsfähigkeit und ausgewählte Gesundheitsindikatoren. Das heißt konkret, welchen Einfluss hat die Trainingsintensität beispielsweise auf Gesundheitsindikatoren wie die Ruheherzfrequenz, wie den Körperfettanteil oder auch auf verschiedene Marker des Tryptophan-Metabolismus, die wir uns auch angeschaut haben. Also das heißt auf die Ausdauerleistungsfähigkeit im Allgemeinen, aber auch auf spezifische Indikatoren, die für Gesundheit stehen. Das haben wir uns in dieser Forschungsarbeit angeschaut.
Ja, jetzt haben wir in Folge 1 ja schon gesagt, man muss unwahrscheinlich für das Thema brennen. Warum hast du dir genau das Thema ausgewählt und warum brennst du für dieses Thema?
Ja, also ich bin ja von Hause aus Sportwissenschaftler und das Thema Training ist natürlich für mich als Sportwissenschaftler was mich interessiert, schon seit Jahren interessiert. Und wenn man in die Studienlage eben reinschaut, dann sieht man, dass es unheimlich, gerade für das Thema Ausdauertraining, sehr, sehr viele Nachweise gibt, wie welche gesundheitspositiven Effekte durch Ausdauertraining entstehen. Gerade im Rahmen der Primärprävention und die Arbeit ist ja auch im Setting der Primärprävention entstanden. Was man aber nicht genau weiß, auch im Rahmen der Wissenschaft, ist, welchen Einfluss denn tatsächlich die Intensität auf diese Faktoren hat. Und wir wissen, dass es sehr viele Personen gibt, die zum Beispiel keine oder nur geringfügige Anpassungseffekte erzielen, wenn sie ein Training machen. Also Training ist immer ein hochindividueller Prozess. Und wir haben eben geschaut, auch welchen Einfluss hat denn die Intensität bei Personen, die zum Beispiel keine Anpassungs- oder wenige Anpassungseffekte zeigen, wenn sie ein normales, moderates Training machen.
Und jetzt ist eigentlich für mich erstmal die Frage da, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Hast du gesagt, okay, das ist ein super spannendes Thema, darüber könnte ich eigentlich promovieren, so umfangreich ist das? Oder hast du gesagt, ich will promovieren, ich brauche ein Thema, ich suche mir jetzt mal genau dieses Thema raus?
Das ist eine gute Frage. Also es kamen tatsächlich beide Faktoren zusammen. Also das Thema Promotion und ich möchte promovieren, das schwebte mir, bevor ich mich mit dem Thema auf Detailebene auseinandergesetzt habe, schwebte mir das schon länger vor. Ich wusste, dass ich eine Promotionsarbeit machen will und das Thema hat sich aus der Arbeitsgruppe eben so entwickelt, weil wir an der Hochschule das Thema Ausdauertraining auch lehren und in dem Zusammenhang und auch durch das Lesen vieler Studien bin ich eben auch darauf gekommen, diese Thematik dann entsprechend so umzusetzen.
Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen oder unsere erste Folge nicht gehört haben, wo standest du denn beruflich vor der Promotion?
Also ich habe nach dem Masterabschluss bin ich ganz normal in den Beruf eingestiegen und zwar an der Hochschule. Arbeite dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und das dann auch schon über mehrere Jahre. Und in dem Zusammenhang hat sich dann der Gedanke gefestigt, zukünftig doch eine Promotion auch anzugehen.
Ja, und in Folge 1 hatten wir auch gesagt, das Thema steht am Anfang. Also man macht sich sehr viele Gedanken drum, mit welchem Thema will ich überhaupt promovieren? Und wie kam es denn jetzt schlussendlich zu deinem Thema? Hast du das komplett alleine entwickelt?
Nee, das entwickelt man im Grunde auch zusammen mit dem Doktorvater. Das heißt, die Thematik und der erste Vorschlag und eine erste Skizze für das Untersuchungsdesign, das bereitet man vor. Und mit diesem Vorschlag habe ich mich mit meinem Doktorvater zusammengesetzt und im Rahmen des Graduiertenprogrammes habe ich auch eine Betreuerin auch an der Seite gehabt und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir das Thema aufziehen, wie kann man das Design oder wie schaut das Untersuchungsdesign aus, damit wir die Forschungsfrage oder die Forschungsfragen im Plural in dem Zusammenhang dann tatsächlich auch lösen können. Und in dieser Zusammenarbeit erarbeitet man tatsächlich dann auch den Rahmen und das Gerüst für die Umsetzung der Forschungsarbeit.
Und wann war der Moment da, zu dem du gesagt hast, das ist es, das ist das Thema, so machen wir es jetzt?
Ja, das ist eher ein Prozess. Also das ist quasi nicht so von heute auf morgen so, das ist es jetzt, sondern die Idee, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, das Thema Ausdauertraining und das Thema Trainingsintensitäten, das war klar. Dass das Thema dann auf der Detailebene nachher so ausschaut, das ist eher auch ein Arbeitsprozess, denn man muss sich dazu natürlich auch im Vorfeld auch erstmal in die Thematik nochmal vertiefend einlesen, auch schauen, okay, was gibt es denn auch schon an wissenschaftlicher Arbeit in dem Zusammenhang, weil eine Promotionsarbeit ist ja auch eine wissenschaftliche Weiterentwicklung oder auch Neuentwicklung einer Thematik und man erfindet das Rad in der Regel ja nicht komplett neu, sondern man knüpft an einer bestimmten Stelle an und versucht dann Themen da weiterhin zu entwickeln und das war eben das Ergebnis eines Rechercheprozesses und so kam dann nach mehreren Anläufen, sage ich mal, dieses Thema auch mit diesem Titel dann so zustande.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal herausfinden, wie du strukturell an diese Doktorarbeit drangegangen bist. Du hast ja jetzt zusammen mit Betreuung und mit Doktorvater das Thema überlegt und auch erarbeitet. Was sind dann die Meilensteine, die du dir gesetzt hast? Wie bist du weiter vorgegangen, um wirklich strukturiert diese Promotion abzuarbeiten?
Also in erster Linie steht ja die Forschungsfrage. Was wollen wir tatsächlich oder ich sage immer wir, weil eine Trainingsstudie ist in der Regel auch ein Gemeinschaftsprojekt. Da arbeiten ja mehrere Leute mit, weil man selbst im Grunde auch die ganzen Untersuchungen nicht alleine durchführen kann. Deswegen sage ich immer wir, aber es ist natürlich mein Forschungsprojekt gewesen. Wie geht man vor? Zunächst ist es so, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Überlegt sich konkret die Forschungsfrage, stimmt das Forschungsdesign entsprechend mit dem Betreuer und auch mit dem Doktorvater ab? Und dann in einem nächsten Schritt ist es wichtig, damit man dieses Forschungsvorhaben überhaupt umsetzen darf, dass man sich das Ganze vor der Ethikkommission genehmigen lässt. Das heißt, in einem ersten Schritt war es dann notwendig, einen Ethikantrag verfassen und den dann entsprechend bei der Ärztekammer einzureichen und dort vorzustellen, um dann auch auf das Ethikvotum zu warten. Und erst wenn man das Ethikvotum hat, dann können die nächsten Schritte entsprechend umgesetzt werden. Und die nächsten Schritte sind dann natürlich bei einer Trainingsstudie. Man braucht Probanden. Das heißt, es geht dann los mit der Probandenrekrutierung.
Okay, aber wer ist denn jetzt diese Ethikkommission und wo kommt die her? Warum machen die das überhaupt? Warum gibt es die?
Also eine Ethikkommission ist natürlich deswegen da, insbesondere wenn man Forschungsvorhaben umsetzt mit Menschen, Personen, aber auch in der Tierforschung ist es so, muss natürlich von der Kommission geprüft werden, ob dieses Forschungsvorhaben ethisch einwandfrei ist und umgesetzt werden kann. Bei Trainingsstudien oder auch bei generell Studien im medizinischen Bereich geht es eben darum, dass man ja auch keine Menschen gefährden darf etc. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man all diese Gefahrenpotenziale erklärt, vor der Ethikkommission entsprechend erklärt, wo können Gefahren sein, was bei einer Trainingsstudie jetzt natürlich im Vergleich zu einer Medikamentenstudie, wie auch immer, natürlich ein ganz geringes Potenzial hat. Aber das ist eben wichtig, damit man das im Vorfeld macht. Und erst dann darf so eine Studie auch umgesetzt werden. Denn wichtig ist es nachher, wenn man auch beispielsweise Ergebnisse wissenschaftlich in Journals nachher unterbringen will, also veröffentlichen will, dann braucht man auch den Nachweis, dass man eine Ethikkommissionsprüfung durchlaufen hat, damit dann ein entsprechendes Journal die Arbeit dann auch annehmen darf.
Ja, super interessant, was man alles bedenken muss und wer da noch so beteiligt ist. Wie viele Menschen bzw. Probanden waren denn überhaupt an deiner Studie dann endgültig beteiligt?
In meiner Arbeit waren es roundabout 55 Probanden. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das hört sich irgendwie wenig an. Oder manche sagen, oh, eine Trainingsstudie 55, das ist ja auch schon viel. Ob das jetzt viel oder wenig ist, das wird am Anfang festgelegt. Und zwar berechnet man am Anfang die Stichprobengröße. Das heißt, man kalkuliert, wie viele Probanden sind tatsächlich notwendig, damit man nachher auch ein bestimmtes statistisches Ergebnis hervorbringen kann. In dem Zusammenhang muss man eine Stichprobenkalkulation vornehmen und anhand der Stichprobenkalkulation startet man dann mit der Probandenrekrutierung.
Mhm. Was mussten die Probanden machen?
Also es war ja eine Trainingsstudie und die Trainingsstudie war so aufgebaut, das Ziel war ja, die Trainingsintensität zu analysieren. Und wir hatten dazu zwei zentrale Forschungsfragen und eine etwas ausgegliederte Forschungsfrage. Die zwei zentralen Forschungsfragen, die haben sich damit auseinandergesetzt, welchen Einfluss die Trainingsintensität auf Gruppenebene hat. Das heißt, wenn ich jetzt die Trainingsintensität erhöhe, wie verändert sich die Leistungsfähigkeit einer Person? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, die beschäftigte sich mit der Thematik, wir wissen ja, dass Personen unterschiedliche Anpassungseffekte an Trainingsinterventionen zeigen. Das heißt, Menschen, die keine Anpassungseffekte zeigen mit dem gleichen Training, die werden häufig als Non-Responder bezeichnet. Und anhand der Studienlage wissen wir, dass teilweise bis zu 25% in verschiedenen Studien Personen keine Anpassungseffekte zeigen. Und wir wollten eben nachweisen, dass allein durch den Fakt, dass man die Trainingsintensität steigert, dass sich die Anzahl der Non-Responder dadurch reduziert. Also haben wir eine Trainingsstudie gemacht mit zwei Trainingsgruppen. Und die eine Trainingsgruppe, die hat immer ein moderates Ausdauertraining durchgeführt. Moderates Ausdauertraining, so wie es die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Das heißt, dreimal die Woche, 50 Minuten Trainingseinheit und das Ganze über 26 Wochen. Und die zweite Gruppe, die hat ein Training durchgeführt, das genauso viel Energie verbraucht wie die erste Gruppe. Also das heißt, wir haben die beiden Trainingsgruppen Energie gematcht und die zweite Gruppe hat eine progressive Intensitätssteigerung drin gehabt. Das heißt, wir sind zunächst waren die ersten 10 Wochen genau wie bei der ersten Gruppe und dann haben wir für weitere 8 Wochen die Trainingsintensität erhöht und nach wieder weiteren 8 Wochen die Trainingsintensität auf ein High-Intensity-Intervall-Training erhöht, also hochintensives Training. Aber alle Trainingseinheiten haben den gleichen Energieverbrauch gehabt. Und das heißt also, ein Proband musste 26 Wochen trainieren, dreimal die Woche. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hört sich erstmal viel an. Das war es auch tatsächlich. Insbesondere, weil wir Probanden hatten, die keine Trainingserfahrung hatten. Also es war wichtig für uns, weil die Studie im Rahmen der Primärprävention durchgeführt wurde, war es für uns wichtig, Personen zu rekrutieren, die gesund waren, aber keine Risikofaktoren aufwiesen und auch keine Trainingserfahrung hatten.
Und das würde jetzt bedeuten, dass in der zweiten Gruppe, die am Ende das High-Intensity-Intervalltraining gemacht hat, weniger Non-Responder aufgetreten sind.
Genau so ist es. Das ist tatsächlich auch ein relevantes Ergebnis dieser Studie, dass wir eben gesehen haben, dass die Trainingsintensität der ausschlaggebende Faktor war dafür, dass wir die Anzahl der Non-Responder reduzieren konnten. Und das war schon ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Ja, das war im Endeffekt ja, sehr, sehr schönes Ergebnis, in dem man sehen kann, die Trainingsintensität, die spielt in der Rolle der Dosis-Wirkungsbeziehung im Ausdauertraining eine ganz entscheidende Rolle, auch im Rahmen der Primärprävention. Und das, ja, das haben wir rausgefunden.
Ja, ja. Prima. Das ist ja ein wahnsinniges Ergebnis. Und das ist wahrscheinlich auch für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, auch vielleicht sich gar nicht unbedingt für die Promotion, aber für das Thema interessieren, ja, ein richtig guter Hinweis. Also wenn ihr Non-Responder seid, gerade im Training, in eurem Ausdauertraining nicht weiterkommt, dann baut doch mal eine Heat-Einheit ein, oder?
Ja, kann man so sehen tatsächlich. Also ein High-Intensity-Training einzubauen ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Aspekt, insbesondere wenn man sieht, dass High-Intensity-Training eine super effiziente Trainingsmethode ist. Weil wir haben eben gesehen, dass die Gruppe, die das High-Intensity-Intervall-Training gemacht hat, die Trainingszeit um 15 Minuten insgesamt verkürzen konnte im Vergleich zu der moderaten Trainingsgruppe, um den gleichen Energieverbrauch zu haben. Das heißt, mit 15 Minuten weniger Training haben wir größere Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit erzielt.
Super Ergebnis. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu.
Vielen Dank.
Dann gehen wir nochmal auf die eigentliche Thematik zurück, und zwar deine Promotion selbst. Wie sah denn dein Alltag in dieser Zeit aus? Wie hast du Promotion, Beruf und dein persönliches Privatleben noch unter einen Hut bekommen?
Also es ist so, dass die Promotionsarbeit oder die Forschungsarbeit in dem Zusammenhang hat ja unterschiedliche Phasen. Und jede Arbeitsphase, gerade bei einer empirischen Arbeit, ist auch unterschiedlich intensiv. Die Phase der Datenerhebung, die war einfach aus zeitlichen Gründen extrem aufwendig, weil man muss sehen, wir hatten 55 Probanden und wir haben innerhalb von 14 Monaten die Daten aufgenommen. Das heißt, die 55 Probanden, jeder von diesen Probanden musste 6-mal zu einer Spiroergometrie antanzen. Das heißt, wir haben eine Komplettuntersuchung gemacht im Labor, am Sportmedizinischen Institut. Eine Untersuchung dauerte roundabout 2 Stunden. Ja, nach insgesamt summa summarum haben wir dann ja auch mehr Untersuchungen durchgeführt, wenn man davor und dazwischen ja auch nochmal Probanden mit ins Boot nimmt, sodass wir dann auf über 250, 270 roundabout Spiroergometrien kommen. Und das war super intensiv, weil man natürlich in diesem Zeitraum alle Probanden durch die Trainingsstudie durchführt, die Messzeitpunkte entsprechend umsetzt. Und da war es dann so, weil ich das ja auch berufsbegleitend gemacht habe, dass ich natürlich froh war, dass ich da auch ein gutes Team hatte, auch aus Ärzten und Hilfswissenschaftler, die auch bei der Studienaufnahme halfen. Aber ich selbst war natürlich auch viel vor Ort im Labor. Und ja, dann verlagert sich natürlich vieles auch auf das Wochenende, insbesondere die Arbeit, die dann normalerweise liegen bleibt. Und ich sag mal, diese 14 Monate, die waren super intensiv. Da war in der Regel auch das Wochenende dann von natürlich entsprechender Arbeit geprägt, die auch über die Woche dann liegen geblieben ist. Die Phase, die nach der Datenaufnahme kam, die war, sag ich mal, etwas besser zu organisieren, weil man da in die Datenauswertung dann reingeht, auch in die Auswertung der Compliance-Daten, der Trainingsdaten. Und in dieser Analysephase, sage ich mal, da kann man sich die Zeit nochmal besser selbst einteilen. Da kann man das nochmal strukturieren. Und dann gab es nochmal eine Arbeitsphase, wo es um das Publizieren ging. Und da war es phasenweise dann immer so, dass es super intensiv war, weil man eben auch diese Paper dann schreiben musste, einreichen musste, und diese Phase waren immer sehr arbeitsintensiv, aber dazwischen kamen dann wieder Phasen, die nicht so arbeitsintensiv waren, weil man dann ja auch Wartezeiten hatte, wenn ein Paper beispielsweise im Review-Prozess war. Dann war nochmal eine intensive Phase, natürlich bei der nachher die Doktorarbeit zusammenzuschreiben, das heißt bei einer kumulativen Arbeit es ist insbesondere dann so, dass man einen Mandelteil um seine Veröffentlichungen schreibt, und das war natürlich auch nochmal arbeitsintensiv, weil da muss man einfach dranbleiben, da bringt es nichts, wenn man das 2-3 Wochen mal wieder weglegt und dann mal wieder dran schreibt, weil dann kommt man da nicht richtig vorwärts und muss immer wieder von neuem anfangen, also intensive Phase, ja, und dann am Ende nochmal die Vorbereitung auf die Verteidigung.
Du hast jetzt gerade noch ein Team erwähnt, es sind ja wirklich wahnsinnig viele Menschen an der Promotion beteiligt. Wo hast du denn noch die Helfer hergehabt und dein Team?
An dem Institut, an dem ich meine Arbeit durchgeführt habe, da war es so, dass mir da auch 2 Hilfswissenschaftler zur Seite gestellt wurden, weil aus so einer Promotionsarbeit entwickeln sich häufig und in dem Falle auch zum Beispiel auch Abschlussarbeiten, zum Beispiel für Bachelor- oder Masterstudenten, die dann zum Beispiel auch Teile der Arbeit der Forschungsarbeit mitnutzen können und auch Daten mitnutzen können, um auch ihre Abschlussarbeiten in dem Zusammenhang zu schreiben. Und so wurde dann am Anfang ein Team zusammengestellt, das dann im Rahmen der Datenaufnahme da zusammengearbeitet hat.
Das heißt, du konntest auf sehr viel fachliche Expertise auch zurückgreifen, noch von Studentenseite her, die mitgeholfen haben.
Richtig, das war auch ein größeres Team, auch Dr. Vater und auch meine Betreuerin, die mir auch regelmäßig bei Fragen zur Seite standen, aber auch vor Ort am Institut die Arbeit. Das war wirklich fachlich, inhaltlich auch sehr wertvoll, auch der Austausch dort vor Ort, das schärft doch auch den Blick manchmal nochmal auf das eine oder andere. Man diskutiert auch das, die methodische Herangehensweise auch in regelmäßigen Abständen, und das bringt einen persönlich und fachlich inhaltlich an der Stelle auch nur weiter.
Würdest du heute was anders machen, wenn du nochmal rangehst?
Ja, also das wäre jetzt, sage ich mal, vor allem auf der methodischen Ebene, auf der Detailebene gibt es da sicherlich Dinge, die man auch nochmal ein bisschen anders machen würde. Das ist das, was man ja auch in der Diskussion nachher beschreibt, die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit. Also definitiv würde man da manche Dinge auch nochmal anders machen. So rein arbeitsorganisatorisch würde ich sagen, war ich ganz gut aufgestellt. Ich glaube, es war wichtig, dass man Dinge direkt abarbeitet und auch finalisiert. Aber ich glaube, wenn man eine Arbeit nochmal machen würde in dem Zusammenhang, würde man das Thema auch mal Rückschläge zu haben oder auch Dinge, die nicht so gut funktionieren, besser wegstecken zu können. Ich glaube, da entwickelt man dann doch im Laufe der Zeit auch so eine gewisse Toleranz, damit umzugehen, denn es ist auch klar, dass bei so einem Forschungsvorhaben auch mal Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, dass zum Beispiel mal bei der Spiroergometrie die Gerätschaften vielleicht mal in Frage zu stellen sind und auch mal auf den Prüfstand gestellt werden müssen, ob sie denn noch so messen, wie sie messen sollen. Und da bekommt man schon mal einen Schweißausbruch, wenn das nicht der Fall ist. Oder wenn Probanden abspringen, man muss in die Akquise danach gehen. Und in meinem speziellen Fall sind wir ja gestartet mit der Datenaufnahme, gerade zur Corona-Zeit. Und da haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen gehabt, dass die Labore geschlossen wurden zwischendurch und so weiter. Also auch da nochmal mit Anträgen mussten wir arbeiten, dass wir dieses Forschungsvorhaben durchführen konnten. Also es gibt immer auch wieder Hürden, über die man dann drüber springen muss im Rahmen einer solchen Arbeit.
Ja, wenn euch das Thema, liebe Zuhörenden, noch mehr interessiert und wir vielleicht noch mehr ins Detail gehen sollen, ihr direkte Fragen an den Marcel habt, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder ruft einfach bei uns an. Wir beantworten gerne Fragen oder gehen in einem weiteren Podcast noch darauf ein. Also gerne alle Fragen an uns. Ja, und wir kommen so langsam auch schon gegen Ende des Podcasts. Erstmal noch an dich die Frage, was hat dich persönlich denn die Promotion gelehrt? Hat sie dich persönlich vielleicht auch verändert?
Ich glaube, also persönlich verändert ist immer so eine, das ist immer so eine große, das ist schon eine sehr große Frage. Ich glaube, dass man stressresistenter wird und auch problemorientiertes oder lösungsorientiertes Denken extrem gut schult mit so einer Promotionsarbeit, weil es gibt immer wieder Dinge, die man eigentlich komplett anders plant. Kleine Aufgaben, kleine Hürden, wo man sich dann wieder neu erfinden muss oder Dinge neu anpassen muss. Also so eine Promotion ist eigentlich wie ein Training. Es ist ein Prozess. Nicht jeder Tag ist wie der andere. Und man muss sich da einfach drauf einstellen und man muss am Ball bleiben. Und ich glaube, dass mich das definitiv persönlich auch gestärkt hat.
Ja, super. Vielleicht noch als Abschlussfrage. Welchen Rat würdest du denn jetzt jemandem geben, der gerade am Anfang steht, der sich jetzt gerade die Frage stellt, soll ich promovieren oder der sich sagt, okay, ich fange jetzt damit an?
Also ich glaube, an erster Stelle ganz wichtig ist natürlich, dass man wirklich auch nicht nur sagt, oh, ich will promovieren, damit ich jetzt promoviert habe und nur sagt, ja, ich will jetzt diese zwei Buchstaben vor meinem Namen stehen haben, weil das sollte nicht das primäre Ziel sein. In erster Linie muss man sich mit der Thematik auseinandersetzen und Freude auch auf diese Thematik haben, weil sonst werden die Jahre schwierig, mit denen man sich mit der Thematik auseinandersetzen muss. Das ist das Erste. Und es gibt ja auch so einen Punkt, wo man sagt, okay, ich starte jetzt auch mal und beginne mit der Promotionsarbeit und dann stellt man ganz schnell fest, dass der Point of No Return irgendwann dann auch überschritten ist und dann heißt es durchziehen.
Okay, vielen lieben Dank. Dann würde ich sagen, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts jetzt angekommen. Marcel, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst.
Carsten, danke, hat mir Spaß gemacht.
Und wir machen aber auch noch eine dritte Folge, hört gerne rein, und zwar mit dem Dr. Andreas Bartz. Den habt ihr auch in der ersten Folge schon gehört und in der dritten Folge sprechen wir noch über seinen Weg. Also, wenn es euch interessiert, gerne in die nächste Folge auch noch reinhören. Macht's gut und bis bald.
Ciao.